Sie war immer die Erste, sie war immer Vorreiterin und sie bleibt wohl immer Vorbild. Ich spreche heute mit Bibiana Steinhaus. Bibiana Steinhaus ist Schiedsrichterin. Bis 2020 hat sie in der Bundesliga Spiele gepfiffen und sie war die allererste Frau, die Spiele im deutschen Männer-Profifußball geleitet hat. Sie hat ihren Traumberuf gefunden und macht ihn auch noch heute und das gleich doppelt. Denn Bibiana Steinhaus ist zwar vielen Menschen als Schiedsrichterin bekannt, aber heute will ich mit ihr vor allem über ihre Karriere als Polizeibeamtin im Dienste des Landes Niedersachsen sprechen. Beides wollte sie unbedingt und beides hat sie erreicht mit ihrer Einstellung, die Leistung ist das entscheidende Kriterium. Was genau sie damit meint, das will ich heute herausfinden. Ich bin Malte Schlumbohm und ihr hört Niedersachsen Calling mit Bibiana Steinhaus. Haben Sie es geschafft? Sie sind auch die erste Frau hier im Podcast. Ich freue mich über Sie, ich freue mich über Bibiana Steinhaus. Hallo.
Hallo Herr Schlumbohm, freue mich sehr.
Ich glaube, was wir vorwegnehmen können und wo wir auch ganz offensiv rangehen dürfen, wir haben uns ja schon mal getroffen und miteinander gesprochen und über Ihren Werdegang gesprochen als Polizistin, aber auch als Schiedsrichterin. Jetzt kommt ja noch was dazu, was das Ganze aktueller macht und eben die Notwendigkeit, dass wir jetzt nochmal miteinander sprechen. Was genau ist das? Was genau ist Ihr neuer Job?
Ich werde den polizeilichen Landesdienst für einen Zeitraum jetzt verlassen und werde mich nach England begeben und dort beim englischen Fußballverband in der PGMOL als Direktorin verantwortlich für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Frauenfußball zeichnen.
Und darauf würde ich gerne nachher nochmal zurückkommen, aber unser letztes Gespräch habe ich begonnen mit der Frage, wenn Sie auf einer Party sind, wie stellen Sie sich jemandem vor? Sagen Sie Ihre Karriere eher oder sprechen Sie über Ihre Karriere als Polizistin oder eher über die als Schiedsrichterin? Was sagen Sie, was, wer sind Sie? Jetzt würde ich es ein bisschen breiter fassen, weil man kennt ja auch in der Küche dann diese Frage, was machst du eigentlich so? Was machen Sie eigentlich so?
Ja, das ist eine gute Frage. Was mache ich so? Ich definiere mich über meine Werte, die ich habe. Also ich bin sehr geradlinig, bin konsequent, kommunikationsfreudig und auch sehr offen. Und ich glaube, daran kann man mich ganz gut messen.
Das sind sicher auch Werte, die Sie ja für Ihre Karriere als Polizistin gebraucht haben oder die Ihnen geholfen haben. Über diesen Karriereweg würde ich jetzt zuerst mit Ihnen sprechen. Wie ging das denn alles los?
Das macht in der zeitlichen Reihenfolge tatsächlich auch Sinn, dass wir darüber als Erste sprechen, denn nach dem Abitur war für mich die Berufswahl Polizeibeamtin klar. Das wollte ich gerne, das war so mein Weg, davon war ich auch nicht abzubringen und ich wollte das am liebsten im Land Niedersachsen. Hier bin ich geboren, hier bin ich aufgewachsen. Niedersachsen liegt mir sehr am Herzen. Ich kann mich mit den Menschen identifizieren und ich finde unseren Landstrich von der Küste bis in den Harz einfach wunderbar vielfältig und so sind auch die Menschen. Ich habe mich bei diversen Länderpolizeien damals beworben, genau, damit ich auch sicherstellen konnte, dass es wirklich auf jeden Fall Polizei wird und so bin ich dann ein wenig von Eignungstest zu Eignungstest getingelt, im wahrsten Sinne des Wortes, um einfach auch mal so zu erleben, was für Ansprüche stellen denn die Länder eigentlich an einen Bewerber, eine Bewerberin.
Und war das dann Übung für Sie? Weil ich kann mich da an jemanden aus meiner Familie erinnern, der auch diese Eignungsteste ohne Ende gemacht hat. Und ich glaube, der erste war Schleswig-Holstein oder so. Der ist jedenfalls durch ganz Deutschland gereist, hat die Dinger gemacht. Und am Ende war auch Niedersachsen, auch der, der ihm so am wichtigsten war, obwohl ich eigentlich aus NRW komme. Aber er wollte dahin, hat dann den Test gemacht und irgendwie hat es dann dafür gereicht, hat er da so viel gelernt, dass er da dann erfolgreich war. War das für Sie auch so?
Genau, jetzt müssen wir aufklären, Herr Schlumbums Bruder ist Kollege.
Richtig.
Und da sind wir uns tatsächlich sehr ähnlich, Ihr Bruder und ich. Wir haben nicht nur auf ein Pferd gesetzt, um mal niedersächsisch zu bleiben, sondern haben uns da einfach breiter aufgestellt, haben die Erfahrung im Eignungstestverfahren, diese Drucksituation, der haben wir uns mehrfach gestellt, denn ich bin ganz fest der Überzeugung, üben übt sehr. Mhm. Also sich ausprobieren, sich so einer Situation stellen, sich so einem Druck stellen und zu gucken, was wollen denn eigentlich die Arbeitgeber von den Bewerberinnen und Bewerbern so wissen? Wie ist das aufgebaut? Und je mehr man so eine Situation übt und je mehr man sich dieser Herausforderung stellt, desto souveräner und desto ruhiger wird man, wenn es denn dann wirklich drauf ankommt, nämlich im Land Niedersachsen, wie wir ja festgestellt haben. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen und das würde ich auch jedem Bewerber, jeder Bewerberin künftig empfehlen, wirklich sich nicht nur einer Situation in einem Bewerbungsverfahren zu stellen, sondern ruhig die Chance zu nutzen, solche Situationen mehrfach durchzuspielen, um einfach auch zu gucken, wie stelle ich mich da auf? Was muss ich wissen für mich? Welche Fragen höre ich vielleicht häufiger? Welche sind neu für mich? Was lerne ich? Und vielleicht auch auf diesem Weg zu erleben, vielleicht passt ja auch ein Bundesland, mit dem ich gar nicht so gerechnet hätte, viel besser zu mir, als ich es ursprünglich gedacht hätte. Also das ist ja eine Bewerbungssituation, die geht ja in zwei Richtungen. Auch die Länder bewerben sich ja im wahrsten Sinne bei den Bewerberinnen und Bewerbern, denn auch die wollen ja den besten Nachwuchs.
Sie haben sich erfolgreich beim Land Niedersachsen beworben. Offensichtlich hat das ja andersrum auch funktioniert. Aber in diesem Übungsprozess, hätte es denn auch für ein anderes Land gereicht? Muss ich ja schon mal fragen.
Ja, durchaus. Das war ganz erfolgreich, die Reise durch Deutschland.
Alles klar, dann kann man ja auch sagen, es war jetzt keine erzwungene Entscheidung, dass Sie am Ende beim Land Niedersachsen gelandet sind.
Nein, ganz im Gegenteil. Das war eine sehr bewusste Entscheidung für meine Heimat.
Also das ist ja im Grunde so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat man das Pflicht- und Treue-Prinzip, was sicher auch viele Leute davor nochmal abschreckt zu sagen, ich gehe zur Polizei, weil im Zweifel muss man dann den Arbeitgeber auf den Arbeitgeber hören und sagen, zieh nach XY und da möchte man eigentlich gar nicht hin. Und auf der anderen Seite hat man wahnsinnig viele Entfaltungsmöglichkeiten. Gehen wir vielleicht erstmal auf die eine Frage, diese Entfaltungsmöglichkeiten. Hat Sie das auch gelockt, zur Polizei zu gehen?
Unbedingt sogar. Das Land Niedersachsen, der Arbeitgeber Polizei, bietet ja unfassbar vielfältige Möglichkeiten. Also ob das jetzt der Hubschrauberpilot ist, Streifendienst, die Hundestaffel, die Reiterstaffel oder vielleicht auch das Sondereinsatzkommando. Die Polizei ist unfassbar vielfältig und bietet im Land Niedersachsen von der Inselpolizei bis zu den Kollegen, die durch die Berge fahren im Harz, ja wirklich alle Möglichkeiten. Also das ist die besondere Vielfältigkeit und das, was es besonders natürlich auch auszeichnet und kribbelig macht. Auf der anderen Seite die Pflicht- und Treuefrage. Ja. Natürlich verschreibt man sich in einem lebenslangen Vertrag dem Land Niedersachsen. Und das ist ja auch, das hat ja auch ein Stück Sicherheit, dass man also weiß, hier ist man zu Hause, hier kann man setteln, Familie gründen vielleicht auch. Und also hier weiß man, wo man bleibt, wo man ist. Und das Land Niedersachsen ist ja auch noch groß genug, um da entsprechende Facetten zu ermöglichen. Das ist ja auch schön. Das Land hat auch vor ein paar Jahren reagiert und hat gesagt, Mensch, vielleicht ist Niedersachsen als Flächenland ja doch relativ groß und wir geben den Bewerbern die Chance, einen Tuck regionaler zu wählen, also in ihrem Bereich vielleicht auch zu bleiben, so dass Göttingen, Osnabrück, Oldenburg, Braunschweig, all die Bereiche schon auch regionaler einstellen, sodass man auf jeden Fall weiß, dass man nach der Ausbildung in diesen Bereich zurückkommt und dort arbeitet. Tauschen ist aber natürlich immer möglich.
So war das bei meinem Bruder jetzt auch. Der, haben Sie gerade angesprochen, Sie hatten ja so ein paar Beispiele für die Polizeiarbeit. Der wollte Hubschrauberpilot werden, hat sich das vorgenommen, schon in der Schulzeit, hat da sein Praktikum gemacht, irgendwo an einem Fliegerhorst in NRW, hat viele Sachen ausprobiert und gesagt, der beste Weg, damit ich das irgendwie hinbekomme, ist die Polizei. Sein Weg schien so vorgezeichnet, jetzt macht er was komplett anderes, weil er gemerkt hat, okay, es gibt mehrere Wege, dann nehme ich eben einen anderen. War das für Sie vorgezeichnet? Wussten Sie, was Sie bei der Polizei direkt machen wollen?
Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich wusste, dass ich nach der Ausbildung in Hannover-Schmünden, dort habe ich mein Studium gemacht, ich wusste, dass ich gerne nach Hannover wollte, Landeshauptstadt. Und in meinem Kopf habe ich so gedacht, dort gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten. Also als Landeshauptstadt, ja. Alle Sonderdienststellen sind irgendwie auch in Hannover. Ich wollte dann auch nicht so durchs Land reisen und noch x-mal umziehen, sondern ich wollte gerne auch irgendwie ankommen. Mhm. Und deshalb war Hannover meine Wahl.
Gab es da auch, also wenn ich bei mir auf die Karriere schaue oder eher auf die Berufswahl, dann war das ein Moderator, der mich im Praktikum wahnsinnig viel gelehrt hat, der mit mir auch sehr grob umgegangen ist und mich in Sachen reingeschmissen hat. Gab es für Sie auch solche Mentoren, die gesagt haben, so, du machst jetzt das hier oder du probierst das immerhin aus?
Unbedingt. Mentoren und Vorbilder. Also es gab auch die Vorgesetzten, wo ich so gedacht habe, okay, davon kann man lernen, wie man es nicht machen Klar. möchte. Aber auch das ist ja eine Lernstufe, überhaupt gar keine Frage. Und dann gab es auch wirklich viele Menschen, die mich unglaublich berührt haben und die mich auch geprägt haben und über deren Begegnung und Begleitung in meinem Dienstleben ich auch sehr, sehr dankbar bin. Also ich habe in Niedersachsen bei der niedersächsischen Polizei an einem Mentoring-Programm teilgenommen. Mein Mentor war Polizeikommissariatsleiter damals in Seelze, Thomas Warendorf. Wir sind immer noch sehr gut befreundet, haben engen Kontakt. Also das geht sogar noch weit über Polizeiarbeit dann manchmal auch hinaus. Und in der Bereitschaftspolizei, also meine erste Dienststelle nach meinem Studium, dort hatte ich einen Leiter meiner Bereitschaftspolizei, Michael Konradi, der mich wirklich sehr geprägt hat. Fand ich einen sehr beeindruckenden Typen, tollen Chef, der unfassbar geradlinig mit einem großen Rückgrat gesegnet wirklich seine Mannschaft geführt hat, mit einer unglaublichen Empathie und einer Rechtssicherheit, die wirklich ihresgleichen gesucht hat. Und Michael Konradi war immer sehr offen auch in seiner Kommunikation und hat durchaus Themen auch immer angesprochen, auch kein Blatt vor den Mund genommen. Das hat man manchmal auch im vierten Geschoss noch gehört, was er im Erdgeschoss so von sich gegeben hat. Ja,
dann wissen es alle.
Ja, und es war einfach, er war immer so berechenbar und so fair. Also das hat mich sehr geprägt, das fand ich unglaublich toll und dass er auch, manchmal kommen Polizeibeamte ja auch in so Situationen, wo es natürlich irgendwie schon auch ein bisschen politisch wird manchmal und da hat er ein sehr, sehr feines Gespür immer für die Situationen vor Ort gehabt, das hat mich sehr beeindruckt.
Ist das was, was Sie selbst auch weitergeben wollen? Sie haben ja, also da denke ich auch an die Schiedsrichterin, aber auf der anderen Seite trotzdem auch an die Polizistin, weil Sie haben, denke ich, in beiden Bereichen junge Kolleginnen, junge Kollegen erlebt. Und man denkt dann ja schon, da will ich ein bisschen sein wie mein Mentor. War das für Sie auch so?
Schon, ne? Die nächste Generation irgendwie vorbereiten. Cool. Klar, also ich habe ja in meinen jungen Dienstjahren und auch auf dem Fußballfeld viele Erfahrungen sammeln dürfen und ich habe auch wahnsinnig viele Fettnäpfe mitgenommen, die man gut auch hätte umschiffen können. Egal, wichtig für mich ist es jetzt, dass ich so denke, was lerne ich draus? Also was kann der nächste Schritt sein aus so einer Situation? Was kann ich mitnehmen? Und das möchte ich auch gerne mit jüngeren Kolleginnen und Kollegen teilen, weil ich so denke, Fehler machen wir alle und es ist okay, Fehler zu machen und daran zu lernen und zu wachsen. Aber es müssen ja nicht die gleichen Fehler sein. Also ich finde, da darf sich jeder seine eigenen Fettnäpfchen suchen. Da muss man ja nicht die mitnehmen, die andere schon ausprobiert haben. Ja. Und das ist mir wichtig. Ich finde es unfassbar wichtig, dass wir unsere jungen Kolleginnen und Kollegen in ihrer Individualität stärken, dass wir sie erkennen in ihren Stärken und auch in ihren Entwicklungsmöglichkeiten und dass wir diese Individualität akzeptieren und für die Gemeinschaft einfach auch nutzen. Ich finde nichts schlimmer als Abziehbildchen von sich selbst zu produzieren.
Dieses Weitergeben an die nächste Generation und vor allem nicht jedes Fettnäpfchen mitnehmen, nicht jeden Fehler nochmal machen. Da habe ich auch gedacht, das ist ja super, dass ich mit Ihnen darüber sprechen kann, weil ich glaube, gerade in diesem Feld Nervosität, da haben sie immer wieder einen ganz guten Umgang mit Sachen finden müssen. Da denke ich jetzt zum Beispiel an ihr erstes Bundesligaspiel, eigentlich dann auch an jedes andere Bundesligaspiel, weil man ist ja wahrscheinlich dann trotzdem noch nervös. Und habe gedacht, Situationen, in denen ich total nervös bin, das sind Bewerbungen. Also wenn ich da ins Gespräch reingehe, da geht mir richtig die Düse und ich muss schauen, dass ich das irgendwie unter Kontrolle bekomme. Haben Sie da irgendwelche Tipps vielleicht, wenn Sie auch an dieses erste Spiel denken, wie waren so Ihre Gefühle, wie sind Sie damit umgegangen?
Atmen, ganz, ganz wichtig. Ja. Atmen, Ruhe bewahren, Überblick verschaffen und dann einfach schauen, wo, okay, was erfordert die Situation? Ich bin ja nicht aus Versehen in diesen Augenblick gekommen. Ich bin da ja, weil ich über Jahre etwas perfektioniert habe, was ich jetzt an dieser Stelle teilen darf und zeigen darf. Und das ist doch ein Riesenkompliment, dass mir jemand das zutraut, in dem Moment als Schiedsrichterin oder als Polizeibeamtin einer Situation zu begegnen. Und das also als positiven Motivationsschub zu nehmen und zu gucken, wow, jetzt ist mein Moment gekommen, wie kann ich damit umgehen? Und das Schöne ist doch, den Leitfaden, der in meinem Kopf existiert, den kenne ich, aber ja nicht die Menschen um mich herum zwangsläufig. Und deshalb brauche ich auch diese Souveränität nicht verlieren, denn dieser Leitfaden kann ja auch Abzweigungen haben und kleinere Wege und auf die Hauptstraße wieder zurückführen. Und da bin ich ja der Kontrolleur dessen, wo es hingehen soll. Und das finde ich ein schönes Bild, um so zu wissen, wo stehe ich und wo möchte ich hin.
Da ist der Schritt weiter, ja, das haben Sie im Interview ganz oft schon gesagt. Ich tue alles, um gut vorbereitet zu sein. Also das ist der Schlüssel, kann man das sagen. Weil ich glaube, einerseits natürlich die Vorbereitung, aber ich glaube ganz viel auch dieses Wissen, gut vorbereitet zu sein, weil man dann weiß, naja, mehr hätte ich auch nicht tun können.
Schon, für mich funktioniert das. Also nochmal, Menschen sind unterschiedlich. Klar. Jeder muss einen Weg finden, aber für mich funktioniert das. Für mich ist eine gute Vorbereitung wichtig, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ja, ich muss am Ende des Tages sagen können, ich habe alles dafür getan, mich bestmöglich vorzubereiten. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Zum Zweiten beruhigt es einfach auch, gut vorbereitet zu sein. Es war ja früher in der Schule schon so, ne, bei Klassenarbeiten. Mhm. Es beruhigt einfach total, gut vorbereitet zu sein und zu wissen, worauf man sich einstellen muss, worauf man sich einlässt. Es tut mir gut, diese unbeantworteten Fragen, was passiert, wenn, schon für mich im Kopf einmal durchzuspielen und diese theoretischen Möglichkeiten von Ausgängen, von Situationsausgängen für mich einmal durchgespielt zu haben. Was machst du, wenn? Und was machst du, wenn in einem anderen Fall? Und das einmal auch visuell sozusagen in meinem Kopf einmal durchlaufen zu lassen, dieses Kino, dass ich sag mal, 95% eines Fußballspiels wirklich gut vorbereitet habe oder einer polizeilichen Situation, auf die ich treffen kann, um dann in meinem Kopf diese Kapazitäten für die letzten 5% Kreativität zu lassen, um auf dann reagieren zu können, um auf die Dinge, die dann kommen, die ich eben nicht vorbereiten kann, die ungewöhnlich sind, die es so vielleicht auch noch nicht gab. Und je mehr ich auf die 95% vorbereitet bin, desto mehr Kapazitäten habe ich für die letzten 5%.
Wenn ich da aber trotzdem nochmal über Ihr erstes Fußballspiel nachdenke, da kann ich mir vorstellen, dass Sie wahnsinnig nervös waren. Und dann hat man das irgendwie geschafft. Die Situation kennt ja auch jeder, Klassenarbeit geschrieben. Gut, die Klassenarbeit, die muss man in der nächsten Woche auch nochmal schreiben. Vielleicht die Situation als Polizistin, die haben Sie dann nächste Woche auch nochmal. Sie werden dann sicher ruhiger darin, aber Sie müssen das wieder machen. Warum müssen Sie denn immer zum Fußballspiel gehen und sagen, ich pfeife jetzt, ich setze mich dieser Situation nochmal aus?
Vor allem darf ich es immer wieder machen. Also ich muss das ja gar nicht. Ja. Wenn ich das nicht möchte, dann sage ich, das Fußballspiel findet ohne mich statt. Aber ich darf das tun. Ja. Und ich glaube, das ist schon so der erste Punkt der Freiwilligkeit, der Herausforderung, des Annehmens, dass das eine tolle Möglichkeit einfach ist. Und mein erstes Bundesligaspiel war in Berlin gegen Werder Bremen und natürlich war ich nervös, ich war unfassbar aufgeregt. Und auch die Menschen um mich rum wussten das ja und haben das ja auch gespürt und waren wirklich sehr darum bemüht, mir alle Rahmenbedingungen ganz kuschelig zu machen, damit ich da nicht noch mehr Energie drauf verwende und verliere. Aber das Schöne war es einfach, dieses unfassbar befriedigende Gefühl vom Feld zu gehen und zu wissen, ich habe einen guten Job erledigt. Und das motiviert einfach auch für das nächste Fußballspiel und das nächste Fußballspiel und so weiter. Und das ist einfach, ja, Lernen am Erfolg auch ein Stück weit.
Ja, das entlohnt ja auch wahnsinnig. Ich glaube, das ist dann vielleicht bei den Eignungstests dann auch so, man hat den ersten hinter sich und denkt, alles klar, jetzt gehe ich noch besser in den nächsten rein und der war schon gut und jetzt machen wir genau da weiter.
Genau, und es beruhigt einfach, wenn man so weiß, was kommt auf einen zu und wie reagiere ich dann auch oder auch mal zu wissen, an welcher Stelle bin ich vielleicht auch mal falsch abgebogen, würde ich beim nächsten Mal anders machen, ist doch super und vor allem ist es so ein geschützter Raum, also so ein Raum, wo man sich einfach auch mal ein bisschen ausprobieren kann und das finde ich einfach so schön.
Wenn Sie jetzt zurückschauen und sagen so, wo bin ich falsch abgebogen, würden Sie alles nochmal genauso machen in Ihrer Schiedsrichterkarriere?
Ja, würde ich. Ich bin ja heute der Mensch, der ich bin, aufgrund all dieser Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Selbstverständlich würde ich diverse Einzelentscheidungen anders fällen. Na klar. Ja. Aber vielleicht wäre ich auch nie so weit gekommen, wenn ich nicht all diese Fehler auf dem Weg auch gemacht hätte und mich dann immer wieder natürlich auch neu justieren musste. Und ich glaube, das machen wir in unserem Alltag nicht häufig genug. Immer mal wieder einen Moment innezuhalten und zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich und wo will ich hin? Und ist das, was ich heute tue, bringt mich das tatsächlich meinem Ziel näher? Ich glaube, manchmal verlieren wir uns sehr so im Alltag und dann spielen so Dinge so hin. Und wenn man das kennt man ja, glaube ich, alle von uns kennen das, am 1. Januar sich seine Listen macht mit, was muss in diesem Jahr unbedingt alles passieren und was möchte ich machen und was nehme ich mir vor? Und wir dann am 31.12. mal rekapitulieren, was wir davon alles geschafft haben, dann, glaube ich, sind bei uns allen noch einige Punkte offen.
Ja.
Ja. Und dann müssen wir uns natürlich schon fragen, wie wichtig war es uns tatsächlich, ne? Und wo und wann haben wir es eigentlich aus dem Auge verloren?
Ich glaube, mit Ihrer Haltung und dieser Durchsetzungsfähigkeit und auch, dass Sie sagen, ich überwinde das alles, damit ich am Ende entlohnt werde, mit dem Gefühl, ich habe da was Neues geschafft, sind Sie sicher auch Vorbild für ganz viele Frauen. Und da kann ich nicht nur sagen, ich glaube das, ich weiß das. Das erlebe ich ja auch. Gerade in meinem Umfeld, wenn ich darüber spreche, dass ich Sie heute interviewe, dann sagen die, ach cool, Wahnsinn. Und Sie haben sich ja in diesem männerdominierten Feld, und ich glaube, das kann man sagen, das ist es, durchgesetzt. Meine letzte Statistik war 75.000 Schiedsrichter, davon 2.500 Frauen. Ist das richtig?
Ja, für Deutschland absolut korrekt.
Ja. Erstmal die Frage, ist das viel, wenn man so auch im internationalen Vergleich guckt? Da hatte ich mich das gefragt. Ist das viel?
Also ich persönlich finde es wenig. Wir sind 75.000 Schiedsrichter in Deutschland, davon 2.500 Frauen.
Ja.
Jedes siebte Mitglied im DFB ist aber weiblich. Also wir haben wahnsinnig viele Fußballspielerinnen und wir haben auch viele Trainerinnen und wir haben eine gute Anzahl an Schiedsrichterinnen. Ich finde aber, wir könnten mehr haben. Wir könnten einfach nochmal verdeutlichen, wie viel Spaß dieser Job tatsächlich macht und wie sehr er bereichert. Dafür müssen wir aber auch die Rahmenbedingungen schaffen. Und der Umgang, den wir mit unseren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern pflegen und wir, damit meine ich jetzt die Fußballfamilie, ich finde, das können wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überdenken. Also wenn wir jetzt mal jeder sich gedanklich um sonntags 15 Uhr auf seinen eigenen Fußballplatz versetzt und mal so rekapituliert, was man denn dann schon für Sprüche dem Schiedsrichter entgegengeworfen hat. Das muss man jetzt vielleicht nicht selber gemacht haben, aber auch der Nachbar, der neben einem stand. Dann finde ich, ist das keine Umgebung, in der man jetzt wirklich wahnsinnig gerne arbeiten möchte für eine wahnsinnig geringe Aufwandsentschädigung, das muss man ja auch mal sagen. Und ich finde, da können wir besser sein. Wir können doch den Menschen, die sich für unsere Gesellschaft einsetzen und die sich für den Sport einsetzen und die sich dafür einsetzen, dass der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann, denen können wir freundlicher begegnen.
Sie haben das geschafft, trotzdem an diesen ganzen Hindernissen vorbei und sich da durchgesetzt. Wie ist das gelungen? Also Sie haben ja auch immer wieder gesagt, auch in Interviews, Geschlecht steht hinter der Leistung. Ist das dann wirklich dieses entscheidende Kriterium, dass man einfach abliefert und sagt, gegen diese Widerstände?
Für mich ist das alles entscheidende Kriterium, die Leistung. Ja. Und das Geschlecht unabhängig. Und das gilt für die Schiedsrichtertätigkeit wie für den Polizeiberuf. Die Leistung, die die Kolleginnen und Kollegen abliefern, sollte das alles entscheidende Kriterium sein. Wir haben unterschiedliche körperliche Voraussetzungen, okay, das wissen wir ja alle, haben wir festgestellt. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie können wir das Beste irgendwie aus der Situation machen. Und da finde ich es dann eben, ja, nochmal darauf zurück, wie begegne ich den Menschen und wie nehme ich sie wahr? Und ganz stereotyp, total stereotyp gesprochen, sagt man ja eben schon auch Frauen häufiger nach, dass sie eine Kommunikationsebene finden können, die nicht jedem Mann obsolet ist. Umgekehrt haben Männer aber körperlich natürlich ganz andere Voraussetzungen, die Frauen niemals aufbringen könnten. Und ich glaube, wenn wir uns unserer Stärken, in unserer individuellen Stärken noch besser bewusst werden, noch intensiver bewusst werden und das dann und diese ganzen Stärken alle zusammenwerfen in einen großen Pott, dass wir dann eine unfassbare Chance haben zu gestalten und gemeinsam zu wirken für die Gesellschaft. Und zwar dann egal, ob für die Fußballfamilie-Gesellschaft oder für unsere bürgerliche Gesellschaft.
Das, was ich da so rausbekomme, ist ganz viel, das Glas ist nicht halb leer, das Glas ist halb voll. Also wir haben hier Chancen, auch was umzusetzen. Ist das so Ihre grundsätzliche Haltung, dass Sie sagen, nee, ich nehme da die positive Energie mit und notfalls gegen Widerstände, ich mache hier was Gutes?
Ja, unbedingt. Also mein Glas ist immer halb voll. Ja, immer. Also immer halb voll. Ich versuche immer positiv zu sein. Ich versuche immer die Chancen zu sehen. Ich umgebe mich gerne mit Menschen, die vor Kreativität sprühen, die das Problem erkannt haben und dann einfach bereit sind, dafür Lösungen zu suchen und auch unorthodoxe Wege manchmal gehen, um diese Zielerreichung möglich zu machen. Und ich finde Menschen tatsächlich sehr anstrengend, die stundenlang ein Problem beschreiben, das dann irgendwann schon jeder erkannt hat. Also das finde ich eher das finde ich nicht konstruktiv. Und ich glaube, es ist wichtig hinzugucken, warum, wieso, weshalb sind wir in der Situation, in der wir sind. Aber dann geht es vor allem darum, okay, nach vorne zu gucken, was haben wir daraus gelernt, was können wir mitnehmen, wie müssen wir uns anders aufstellen, wer kann uns dabei helfen auch. Das sind für mich so die Ansätze, wo ich gerne hingucke.
Was man vielleicht dann heute noch von Ihnen lernen kann, weil Sie haben ja beide Berufsfelder gemacht, einmal die Schiedsrichterin, dann die Polizistin. Und in beiden haben Sie gerade schon angesprochen, dann sind es diese Beleidigungen oder Kommentare auf dem Platz am Sonntag. Aber dann sind es natürlich in der Polizeisituation, dann steht man irgendwo an der Tür und wird, ich glaube, letztens wurden wieder welche bespuckt oder man wird auch im Job beleidigt und man muss das ja irgendwie alles über sich ergehen lassen, aber eben einen Umgang damit finden. Wie haben Sie da Ihren Umgang gefunden oder was ist da der richtige Umgang?
Also zum einen finde ich, ist es natürlich ein Stück weit auch selektive Wahrnehmung. Auch unsere Medien berichten ja immer über die Dinge, die nicht so gut laufen. Oder sie berichten lieber über die Dinge, die nicht so gut laufen. Und das passiert natürlich sowohl auf dem Fußballfeld als auch im Polizeiberuf, dass wir uns Situationen stellen müssen, die eher unangenehm sind im menschlichen Umgang miteinander. Vor allem laufen aber, ich sag jetzt, ist eine wild gewählte Zahl, 95% aller Situationen laufen wirklich gut und konstruktiv und positiv und da begegnen sich Menschen auf einem angenehmen Niveau, man arbeitet miteinander, es ist alles in Ordnung. Und dann gibt es eben auch diese letzten paar Prozent, wo echt Potenzial nach oben besteht. Das ist zum einen, glaube ich, immer wichtig festzuhalten, wie ist diese Gewichtung tatsächlich, also denn dann auch in Zahlen. Und nochmal, jeder einzelne Fall auch eines verbalen Übergriffes ist einer zu viel. Also ja. Nur damit wir uns da richtig verstehen. Aber er gehört irgendwie natürlich auch mit zu der Alltäglichkeit unserer Arbeit. Wie begegne ich dem? Mit Ruhe und Gelassenheit und Souveränität gegenüber der Situation, wenn Menschen emotional angefasst sind. Mhm. Dann liegt es eben auch an mir als Polizeibeamter oder als Schiedsrichter, mit Souveränität der Situation zu begegnen, den Menschen zu begegnen. Das zum einen. Und zum zweiten dann aber auch den Kollegen, die in den Situationen sind oder waren, im Nachgang auch Unterstützung anzubieten, auch psychologische Unterstützung, damit man lernt, einen Umgang damit zu finden, um auch bei guter Gesundheit zu bleiben, die nächsten 40 Dienstjahre.
Ja, Sie haben das ja gerade auch schon angesprochen, dieses Gesamtbild dann auch zu sehen. Nicht nur die Dinge, die total präsent sind, sondern auch eben, dass die meisten Situationen ganz ruhig und mit konstruktiven Menschen und Leuten, die da irgendwie was zusammenschaffen wollen, ablaufen.
Genau, Polizei ist ja auch wirklich Freund und Helfer und das sehe ich auch so und das finde ich auch ganz wichtig, dass man Polizei ja auch in Situationen begegnet, wenn man Unterstützung braucht, wenn man hilflos ist, wenn man in Situationen ist, in denen man noch nie gewesen ist und einfach auch Unterstützung und Support braucht, um Situationen zu begegnen. Und das finde ich einfach auch, das ist entscheidend. Also Polizei macht so viel gute Arbeit. Und das geht bei der Schulwegüberwachung los, wirklich bis zum Verhindern von Verkehrsunfällen. Klar ist es blöd, wenn man da mal, wenn man Menschen dann auch mal auf den Schlips tritt und sagt, Mensch, hier Kindersicherung ist optimierbar oder die Geschwindigkeit war zu hoch und wir haben hier eine Unfallstelle, wo auch Menschen verletzt wurden, dann muss man auch mal mit dem Feedback dann leben können.
Ja, Sie haben mir gerade die perfekte Vorlage gegeben und zwar würde ich gerne auf diesen Rückhalt, auf Unterstützung nochmal eingehen, aber bei Ihnen jetzt im konkreten Fall, weil Sie ja nach England gehen, das haben Sie vorhin schon einmal kurz angekündigt und ich habe es jetzt erstmal ganz ausgeblendet und das auch ganz bewusst, damit wir da jetzt nochmal drauf eingehen können. Wie ist denn da die Unterstützung jetzt vom Land Niedersachsen? Weil eigentlich hat man ja dieses Pflicht- und Treue-Prinzip und da hätte ich erwartet, dass der Arbeitgeber Land sagt, Moment mal, die ist jetzt ein paar Jahre im Ausland oder ein paar Jahre ist jetzt mal so dahingesagt, absolut. Ich weiß nicht wie lang. Wissen Sie wie lang? Mal schauen.
Ich weiß, dass ich bei der Polizei Niedersachsen einen Antrag auf Beurlaubung gestellt habe. Und das ist natürlich eine besonders außergewöhnliche Situation. Also als Polizeibeamter verpflichtet man sich seinem Land. Das haben wir schon gesagt. Und jetzt ist die Situation so, dass ich eine berufliche Chance zur Weiterentwicklung bekomme, die schon wirklich ziemlich einmalig ist, das muss man sagen. Und ich die Chance bekomme, in England, also auch noch englischsprachig dann, in einem Kontext arbeiten zu dürfen, der mit Fußball zu tun hat, der mit Sport zu tun hat, der mit Sportstrukturen zu tun hat. Und da ist, glaube ich, ganz viel Potenzial zum Lernen da, auch um zu gucken, wie machen es andere Länder, was können wir hier in Deutschland davon lernen, wie kann das aussehen. Und aus diesem Grunde hat mein Vorgesetzter gesagt, Mensch, das finde ich eine großartige Chance und eine tolle Möglichkeit. Und ich unterstütze diesen Antrag, weil wenn du zurückkommst, dann bringst du so viele zusätzliche Qualitäten und Stärken und Talente mit, die wir hier für unseren Dienst super gut nutzen können. Und das wird auch uns hier auf lange Sicht wird es weiterhelfen. Und deshalb wird mir diese wirklich tolle Chance eingeräumt. Also das ist nicht selbstverständlich und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Ja.
Da muss man vielleicht nochmal klarstellen, Sie sind dann nicht aus dem Landesdienst, wenn man so möchte, entlassen, sondern Sie sind beurlaubt.
Das ist korrekt.
Okay, aber was mich noch interessiert ist, jetzt haben wir auch schon über Bewerber gesprochen, über Bewerberinnen, über diese Situation, dass man nochmal ein Bewerbungsgespräch hat und da nervös ist. Wie war denn Ihr Prozess, als Sie diesen Job da angenommen haben? Gab es da sowas?
Oh ja, unbedingt sogar. Also ich musste mich ich habe eine Bewerbung geschrieben.
Ah ja.
um mich auf diesen Posten zu bewerben. Und dann musste ich mich einem Auswahlprozess stellen. Ist bei mir auch schon eine Zeit her, dass ich das letzte Mal gemacht habe.
Ja.
Und dem ganzen Auswahlprozess war ein Assessment Center vorgeschaltet. Also schön, auch auf Englisch. Ich muss sagen, weit außerhalb meiner Komfortzone, ja, aber am Ende ja ganz erfolgreich. Und musste mich dann diversen Interviews stellen. Und das war eine Herausforderung. Und dann ist, also dann geht's ja schon los mit inhaltlicher Vorbereitung. Ja. Was muss ich alles wissen? Was möchte ich alles wissen? Welche Fragen erwarte ich? Was könnten mögliche Antworten darauf sein? Man muss sich selber dann auch immer wieder überprüfen, wo stehe ich? Wie ist meine Position dazu? Was ist meine Haltung? Wie sind meine Werte? Und sich dann auch so ganz lapidaren Fragen irgendwie zu widmen. Okay, und was ziehe ich an? Also in dem Wissen, ja, in dem Wissen, das kann ich, klar, zumindest für mich sagen, wenn ich in so einer Drucksituation und in so einer Stresssituation bin, dann schwitze ich wie ein Stier. Und das bedeutet für mich, also weiß oder schwarz. Andere Farben sind einfach nicht drin. Und sich solchen Situationen, das ist so eine lapidare Nummer jetzt, aber sich solchen Dingen mit solchen Dingen zu beschäftigen und darum zu wissen und dann eine Wahl zu treffen, auch eine Kleiderwahl zu treffen, um dann diese Souveränität zu haben, das ist ein Punkt, um den ich mich nicht mehr kümmern muss. Mhm. Und ich muss mir im Laufe dieses Interviews keine Gedanken darum machen, ob ich jetzt Schweißflecke unter den Achseln bekomme, ja oder nein. Das kann ich ausschließen, weil ich das für mich im Vorfeld geklärt habe. Und das ist ja transportabel auf viele andere Situationen. Dinge ausschließen zu können, die ich im Vorfeld geklärt habe, lässt mir ganz viel Energie, mich auf die inhaltlichen Fragen zu konzentrieren.
Das sind dann diese 5%.
Genau.
Ja. Aber da höre ich raus, eine Bibiana Steinhaus wird trotzdem noch nervös.
Ja, unbedingt sogar, ja.
Alles klar. Uns läuft so ein bisschen die Zeit weg, aber abschließen möchte ich immer mit einer Frage. Und zwar, Sie waren jetzt in der Situation, dass ein Bewerbungsgespräch mit Ihnen geführt wurde, aber drehen wir das mal um. Da kommt eine junge Schiedsrichterin, ein junger Schiedsrichter oder Polizeibeamtin, Polizeibeamter. Mhm. Und Sie sitzen mit in der Jury und sagen Daumen hoch, Daumen runter. Er oder sie wird den Job bekommen. Was ist dieses eine entscheidende Kriterium, wo Sie sagen, ja, er oder sie ist es?
Welche Werte transportiert ein Bewerber oder eine Bewerberin? Und welches Auftreten bringt ein Bewerber, eine Bewerberin mit in die Situation? Ich glaube, das sind für mich entscheidende Kriterien.
Wie sollte derjenige auftreten?
Selbstbewusst, aber nicht arrogant.
Vielen Dank, Bibiana Steinhaus.
Danke, Herr Schlumbum.